Guten Morgen auch meinerseits. Schön, dass wir wieder mal da sein dürfen. Hat ganz schön gewedert heute, bei uns fast noch mehr wie bei euch. Oder? Ich möchte aus Matthäus Kapitel 24 lesen. Und das ist ja ein Abschnitt, der bekannt ist als die Endzeitrede von Jesus. Und ich lese da die ersten drei Verse. Kapitel 24, Matthäus. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich alleine zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also die Jünger, voll begeistert vom Tempel, der ja der ganze Stolz dieses Volkes damals war oder halt eine sehr große Bedeutung, eine entscheidende Bedeutung gehabt hat, hat im Volk Israel. Und auch die Jünger, sie waren begeistert von diesem Tempel. Und Jesus kündigt die Zerstörung dieses Tempels an. Ja, da wird nicht ein Stein über den anderen bleiben. Und darauf die Reaktion der Jünger: Wann wird das passieren? Wann wird das geschehen? Aber es ist nicht nur das, was sie fragen. Sie fragen gleich zwei andere Dinge auch. Ja, sie fragen: Was wird das Zeichen deiner Ankunft sein? Und der Vollendung des Zeitalters. Das sind eigentlich drei Sachen, die die Jünger da fragen. Und ich denke, sie fragen das in der Art und Weise, weil es für die Jünger das zusammengehört hat. Ja. Und der Tempel zerstört ist, ja, dann muss das Ende der Zeit kommen, dann muss der Messias kommen, dann ist die Vollendung des Zeitalters. Für sie ist das eins gewesen, ja, oder ganz neu beieinander. Darum fragen sie das gleich in einem Atemzug, fragen sie das Jesus. Also nicht nur, wann wird der Tempel zerstört werden, sondern auch die anderen Sachen. Wann wird der Messias wiederkommen? Wann ist die Vollendung des Zeitalters? Und die Antwort Jesus dann, erstreckt sich eigentlich über zwei Kapitel. Kapitel 24, 25 ist eigentlich eine lange Antwort dann. Ja? Und das ist auch eine große Frage, die sie stellen. Ich werde nicht über beide Kapitel, über alles predigen. Ich werde einfach Auszüge und Abschnitte vor allem aus Kapitel 24 herausnehmen. Unser Problem, diesen Text zu verstehen, ist vor allem die zeitliche Abfolge der Ereignisse, die Jesus hier ankündigt, von denen Jesus hier spricht. Eigentlich vieles oder fast alles, was er da anspricht, das ist nachvollziehbar, ja, weil es sind Sachen, die sind nicht bei den, die sind zum Verstehen, ja, weil die passieren heute auch in unserer Welt. Ja. Aber wir fragen uns immer wieder, wenn wir das lesen, was ist die zeitliche Abfolge von diesen Dingen? Wann wird was geschehen und was kommt dann als nächstes? Und das darf man ruhig, die Frage darf man sehr ruhig stellen und das ist berechtigt. Es gibt dann auch unter uns Gläubigen oder in Büchern einfach eine schematische Darstellung von diesem Ganzen. Ja, so ein Endzeitfahrplan oder wie sie das nennt. Da habe ich so manchmal ein bisschen meine Bedenken, ob das dann genau so ist, wie das da immer so aufzeichnet und so Schritt für Schritt erklärt ist. Das lasse ich mal so dahingestellt. Manches, ob das dann genau so sein wird. Ja. Wir wissen aber bereits eine Tatsache, die schon geschehen ist, die Jesus in diesem Text ankündigt, da in Kapitel 24. Da nimmt er ganz sicher Bezug auf das. Und das ist ein Ereignis, was passiert ist, dass dieser Tempel 70 nach Christus, dass der zerstört worden ist. Ja? Und dass es wirklich so gekommen ist, wie er es ankündigt hat. Dass kein Stein über den anderen dort geblieben ist. Und so wird auch alles andere geschehen, wie Jesus es ankündigt hat in diesen Kapiteln. Es wird geschehen, so wie es er ankündigt. Zu seiner Antwort. Im ersten Satz dieser langen Antwort gibt uns Jesus aber sofort einen total anderen Blickwinkel, einen völlig anderen Fokus, als den die Jünger haben, als den vielleicht wir manchmal haben, wenn wir diesen Text lesen oder gehabt haben. Aber für mich ist es wieder mal so richtig deutlich geworden, Was bringt Jesus da in seiner Antwort im ersten Satz ganz deutlich und sofort zum Ausdruck? Jesus sagt und antwortet ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Man würde sagen, man könnte sagen, er geht eigentlich überhaupt nicht ein auf ihre Frage, die sie da haben. Ja. Er gibt ihnen, er sagt ganz was anderes, ja, als Antwort. Es ist eine Antwort und es ist auch die richtige Antwort. Es geht, genau um das geht's, ja. Es geht Jesus in erster Linie vor allen Ereignissen, die da passieren werden, die da ankündigt werden, und die schon passiert sind und die noch passiert werden. Es geht Jesus um seine Gemeinde. Es geht Jesus um seine Jünger. Es geht Jesus um seine Gemeinde, ganz egal, was geschehen wird in dieser Welt. Wir, ihr seid für Jesus das Wichtigste in dieser Welt. Der Tempel, der ist bereits zerstört worden. Der alttestamentliche Tempel. Und ein neuer Tempel, die Gemeinde Jesu, wird gebaut. Und Jesus ist immer noch am Bauen dieses Tempels. Das ist ja ein Bild, ein neutestamentliches von der Gemeinde. Eben dieser Tempel, der aus lebendigen Steinen gebaut wurde. Der alte Tempel, der ist zerstört worden. Ein neuer Tempel wird von Jesus errichtet, wird von Jesus gebaut. Und weil wir ihm so wichtig sind, sagt Jesus zu uns, sagt Jesus zu den Jüngern, sagt Jesus zu uns: Seht zu, dass euch niemand verführt. Und das ist eigentlich, wenn man sich dieses, besonders Kapitel 24 und dann auch 25 noch durchliest, da wird euch auffallen, dass immer wieder, er kündigt irgendwelche Ereignisse an, aber immer wieder finden sich solche Sätze in diesem Text. Ja, passt auf, wacht's, seid bereit, glaubt's nicht alles, was hört's, was seht's. Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch diese Rede von Jesus. Und ich glaube, für mich persönlich ist es viel entscheidender, als jetzt genau zu wissen, was wann kommt. Ja, das interessiert mich auch, ja. Aber das andere stellt Jesus über alles. Ja, passt auf, lasst euch nicht verführen. Und dann werden verschiedene Bereiche, spricht er dann an, wo Jesus sagt, es werden viele kommen und sagen, ich bin der Christus. Ja, und über die ganzen Jahrhunderte hat es genug gegeben, die das konkret so gesagt haben, gerade aus dem Judentum, ja, große Rabbis, die als Messias aufgetreten sind und als solche auch erwartet worden sind und denen man das zugesprochen hat. Auch, ja. Nicht von allen, aber immer wieder sind solche aufgetreten oder andere. Ja. Und ich zähle ja nicht dass jetzt solche dazu, die sagen, ich bin der Christus, sondern was steht dahinter, wenn jemand sagt, ich bin der Christus? Dann sagt er, ich bin der Retter, ich bin der, der euch Heil bringt. Ja. Und auch wenn nicht unbedingt einer sagt, ich bin der Christus, aber wenn einer sagt, ich bin der, der was euch, der Macher ist, der alles wieder in Ordnung bringt und der Rettung für die Menschheit bringt und Lösung, dann ist er in gewissermaßen übersetzt auch ein Christus, ja, aber ein falscher Christus. Wie er später sagt, dann viele solche kommen, falsche Christus sind. Er erwähnt, dass seine Jünger gehasst werden, verfolgt werden müssen um seines Namens willen. Und das erleben ja heute schon viele. Ja. Viele Ereignisse, und ich habe das erst schon gesagt in diesem Text, die sind bereits geschehen oder geschehen immer noch und werden vielleicht in einer stärkeren Intensität noch geschehen. Und Geschwister in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Bereichen dieser Welt erleben das eigentlich schon so massiv, wie das da steht. Ja. Es wird nur noch umfangreicher werden und globaler zum Ende der Zeit hin, bevor Jesus kommt. Aber erleben jetzt zum Beispiel die Verfolgung, das tun schon sehr viele, und das gehasst werden um seines, um Jesus Namens willen. Und da ist ein Aspekt, da in Vers 7, da heißt, es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte, Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und ich habe es interessant gefunden, dass da steht in Vers 7, dass Jesus sagt, Nation gegen Nation wird sie erheben. Ja? Und dann in Vers 9 steht, und ihr werdet gehasst werden, auf einmal von allen Nationen. das hat mich erinnert oder erinnert mich an das Beispiel von Herodes und Pilatus. Die haben sich auch nicht rühren können. Die waren eigentlich auch Feinde zueinander. Aber wie es dann um Jesus gegangen ist, lesen wir dann in der Schrift, sind sie Freunde geworden. Ja? Und auch da, der Nation gegen Nation erhebt sie. Und da auf einmal alle Nationen gegen die, die für den Namen Jesus einstehen. In Vers 10 und 11, dann werden viele verleitet werden, werden einander überliefern, einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Wie kommt es zu sowas, dass man sie untereinander, dass viele verleitet werden, dass man sie einander überliefert und einander hasst? Ich habe mir überlegt, allgemein ist das in der Welt sehr oft der Fall, ja? Aber betrifft das auch die Gemeinde Jesu? Ist die da betroffen auch davon? Und ich könnte mir das vorstellen, dass sowas zustande kommt, wenn man sie gegenseitig nicht mehr akzeptieren kann, wenn man sie gegenseitig nicht mehr stehen lassen kann. Ja? In den Unterschieden, ja, wie man manche Dinge sieht, ja, in Randfragen vielleicht, dass man sie gegenseitig verwirft, überhebt über andere, den anderen nicht mehr stehen lassen kann und eben ablehnt. Kann ich mir vorstellen, dass dann sowas zustande kommt, dass man sie gegenseitig sogar verratet und einander hasst. Das Ziel der Verführung ist einmal ganz sicher, Menschen daran zu hindern, grundsätzlich einmal, dass sie zu Jesus zu kommen, ja, Jesus kennenzulernen. Das andere, Menschen, das Ziel der Verführung ist, Menschen weg von Jesus zu leiten. Weg von Jesus. Menschen irre zu führen. Auch Gläubige irre zu führen. Ja. Das Ziel von Verführung ist, zu täuschen, durcheinander zu bringen und die Gemeinde zu lähmen, eigentlich. Ja. Und es wird schon offensichtlich und deutlich, wer eigentlich hinter all dieser Verführung steht. Es ist der Teufel. Ja, er ist der Durcheinanderbringer, der Vater der Lüge. Das Ziel Gottes ist es umgekehrt, Menschen in seine Nähe zu ziehen, Menschen die gute Nachricht zu verkünden. Und da lesen wir in Vers 14, eigentlich so ein bisschen, ja, in diesem Abschnitt da bis zu Vers 14 hin, ein bisschen so ein Abschluss. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Die Gemeinde, die Menschen, die seinen Namen und sein Evangelium trotz aller Widerstände in die Welt hinaustragen, die ist Jesus wichtig. Ja, die hat Stellenwert. Die Gemeinde, die den Auftrag hat und die dabei ist, das Evangelium auf der ganzen Erde zu predigen. Und dann wird das Ende kommen. Und aus diesem Vers wird schon ersichtlich, dass wir ein Teil von Gottes Plan sind, ja, diesen Plan auszuführen und zum Ende zu bringen. Ja, wir sind beteiligt daran, auf diesen Tag hin, wo Jesus wiederkommt. Ja. Die Gemeinde nimmt eine entscheidende Rolle in Gottes Plan ein. In der Verkündigung des Evangeliums, dass einfach die ganze Erde davon hört, alle Nationen, und dann wird das Ende kommen. In Vers 21 und 24, ich greife da einfach ein paar Sachen heraus, die mir aufgefallen sind. Da wird eine große Bedrängnis erwähnt. Vers 21. Ich nehme das jetzt so aus dem Zusammenhang aus, ja. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Jesus von dieser Zerstörung des Tempels und von Jerusalem spricht. Aber ich glaube auch, dass prophetische Rede, und das ist eine prophetische Rede, dass die nicht nur auf ein Ereignis zutrifft, sondern dass das auch auf ein weiteres Ereignis dann in weiterer Zukunft Bezug nimmt. Es wird sein große Bedrängnis. Eine große Bedrängnis bedeutet für mich eine große Not, ein großes Elend, große Verzweiflung. Und dann in Vers 24 heißt dann, sagt Jesus, es werden falsche Christusse, falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ja? Also da ist dann wirklich, sind konkret auch, ist die Gemeinde damit angesprochen, dass es Zeichen und Wunder geben wird, die derartig gewaltig sein müssen, ja? Und versteckt und hinterlistig und einfach nicht so offensichtlich, ja? So dass es eben wirklich eine Verführung sein wird. Und wie Jesus sagt, wenn es möglich ist, sogar die Auserwählten, sogar die Gemeinde, die Gläubigen zu verführen. Also es wird nicht einfach sein, gell? Diese Zeichen und Wunder, die da der Feind Gottes da präsentiert.